Telefonseelsorge, guten Tag.
Alle mal herhören. Alle mal Herz hören. Die Podcast-Reihe zum Jubiläum 50 Jahre Telefonseelsorge Bielefeld, Ostwestfalen, Lippe. Folge 4. Auch in dieser und der nächsten Folge kommen noch viele Ehrenamtliche der Telefonseelsorge Bielefeld, Ostwestfalen, Lippe zu Wort. Sie kommentieren Statements, die diese ganz besondere Arbeit in der Telefonseelsorge beschreiben. Und sie teilen uns ihre ganz persönlichen Gedanken mit und erzählen uns, was sie bewegt, motiviert und was sie schon erlebt haben. Und wie es für die Telefonseelsorge üblich ist, auch dieses Mal natürlich wieder anonym.
Ich lerne immer dazu.
Also ich bin jetzt noch nicht so ganz so lange dabei am Telefon. Aber was mich schon von Anfang an überrascht hat, ist diese Fülle von Themen, mit denen ich allein während einer Schicht, das sind 4 Stunden, ja nicht konfrontiert werde, aber beschäftigt werde. Und da fällt mir einmal ein, so bei vielen fehlt mir Wissen und das ist auch eine Möglichkeit, dann nach der Schicht auch nochmal was zu lesen, nochmal was nachzugucken. Aber es ist auch ein Dazulernen, ja, meine Seele lernt auch dazu. Also ich merke, dass ich seitdem ich am Telefon bin, einen weiteren Raum habe, vielleicht auch geduldiger bin, nicht mehr so schnell bewerte, wie ich das früher gemacht habe. Also auch in mir verändert sich was und ich finde spannend, was wir auch miteinander als Telefonseelsorgende erleben, wenn wir Gruppen haben, wenn wir Veranstaltungen haben. Das ist ein sehr lebendiger Austausch miteinander, der mich sehr bereichert. Und dann ist es ein Lernen in vielen, vielen Hinsichten.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es Themen gibt, wo die Anrufenden viel wissen, wenn sie über ihre Interessen sprechen und dir dann auch Wissen vermitteln oder eine neue Perspektive aufzeigen. Dass man einfach sagt, ja, ich habe so meine Gedanken und mein Wissen, aber das kann ja auch sehr bereichernd sein, wenn anderer das ergänzen kann. Und das beste Beispiel war eigentlich, da hatte ich mich mit einer Dame über Yoga unterhalten und die hat mir dann quasi so eine Yogastunde am Telefon gegeben. Also hat mir dann so Gedanken erzählt und eine Meditation und das war ganz toll, das war ein ganz toller Austausch, weil sie hatte mir Sachen erklärt und nochmal nahegebracht und sie war total beseelt, ne, dass sie mir jetzt was vermitteln konnte. Das war also dann nicht mehr diese in sozusagen hilfsbedürftige Anruferin, sondern die auch was zu bieten hatte. Ne? Und das ist eigentlich ganz selten, weil das ist ja nicht der Standard. Ne? Und das sind dann immer so Sachen, da geht man dann sehr, sehr beseelt nach Hause, wenn man dann selber auch was Gutes erfahren hat, wo man sagt, das hat mich jetzt bereichert.
Ich möchte immer auf Ohrhöhe bleiben.
Das verbinde ich damit, dass wir uns nicht sehen können, dass wir also wirklich mit dem Medium Hören zufrieden sein müssen. Und ich glaube, dass man also über das Hören ganz viel an Gefühl und mitbekommt, wie es dem Menschen geht, die Stimme. Also ich glaube, es ist oftmals noch mehr, als man mit Augen mit dem Sehen mitbekommt.
Ohrenhöhe bedeutet für mich, also ich selber bin noch nicht so lange bei der TS am Telefon, knapp 2 Jahre und es ist halt immer noch so, dass ich immer ein bisschen Herzklopfen habe, wenn ich den Hörer abnehme. Das heißt, ich bin hochkonzentriert, der Anrufer hat meine volle Aufmerksamkeit und es ist ja nicht nur dies Hören, was man sagt, sondern man taucht ja auch ein in die Stimme und in die Stimmung des Anrufers und es gibt so viel Nebensätze oder Angedeutetes, aus dem man manchmal schon den Kummer erahnen kann. Und das ist für mich auf Ohrhöhe sein. Und manchmal frage ich mich halt, wie ist das, wenn ich 5 Jahre oder länger am Telefon bin? Wird es dann immer noch so sein oder bekomme ich mehr Routine? Also ich würde mir halt wünschen, dass es so bleibt, wie es jetzt ist.
Bei uns rufen oft Menschen an, denen sonst keiner mehr zuhört.
Ja, genau. Das sind Menschen, die wirklich entweder einsam sind oder schwierig sind im herkömmlichen Sinne, die vielleicht auch eine Erkrankung haben, die sich eingegraben haben, die auch teilweise, ja, wie soll ich sagen, auch wütend sind teilweise, sehr zornig sind. Und wenn ein sehr zorniger Mensch, dann laufen andere Leute natürlich weg und weichen zurück. Und wir sind, also ich sage mal, mit dieser Grundhaltung, dass ich versuche, den anderen Menschen, der anruft, so größer zu denken, als er sich selber gerade sehen kann. Mit dieser Haltung gehe ich auch in diese Telefonate rein. Und ich habe den Eindruck, dass das beim Anrufenden auch ankommt in gewisser Weise. Und dass Menschen, die, also dass ich zum Beispiel, wenn jemand schimpft, dann lasse ich ihn auch erstmal schimpfen. Ich versuche dann nicht sofort dagegen zu gehen, sagen, das sollten Sie aber anders sehen oder so, sondern ich akzeptiere das erstmal und spiegel das wieder und sage, Mensch, Sie sind aber ganz schön wütend jetzt. Und also ihnen auch so eine Akzeptanz erstmal entgegenzubringen. Und das scheint doch irgendwie zu helfen, ein wenig.
Ich fange mal anders an. Das liegt zum Teil daran, dass wir merken, es gibt viele Leute, die immer wieder anrufen hier bei uns, wo wir den Eindruck haben, die können, ja, diesen in ihren Zusammenhang haben sie ja schon vielen anderen Leuten erzählt und immer wieder erzählt auch. Und da haben Leute gesagt, ich kann es nicht mehr hören, möglicherweise. Und das wird uns gespiegelt auch. Und wir haben einfach ein offenes Ohr. Wir haben ein offenes Ohr für all diejenigen, die anrufen. Und auch wenn sie mehrmals anrufen und es um das gleiche Thema geht, dann sind wir ganz Ohr.
Damit verbinde ich, dass mich das immer sehr am Anfang sehr mitgenommen hat, dass es Menschen gibt, die niemanden haben, der ihnen zuhört und deshalb eine völlig unbekannte Person anrufen müssen, um ihr Herz auszuschütten, um zu erzählen, was sie bewegt. Und am Anfang waren es vorrangig ältere Menschen. Jetzt im Laufe der Zeit werden es auch jüngere Menschen, die zwar andere haben, die sie auch als Freunde bezeichnen, wo sie aber nicht sein können, wie sie sind und nicht erzählen können, dass sie Probleme haben, nicht sagen können, dass sie unter Druck sind. Und bei den Älteren ist es oft, dass ihnen keiner mehr zuhört, weil sie die Dinge ja auch schon mal erzählt haben, weil die Menschen keine Zeit mehr haben, keine Geduld. Und selbst wenn sie auch in einem Haushalt leben mit anderen, es fehlt einfach die Zuwendung, die gegenseitige Zuwendung. Und das hat mich immer sehr, sehr bewegt und nimmt mich auch heute immer noch mal wieder mit.
Die Gespräche mit den Menschen relativieren oft die eigene Situation.
Seitdem ich hier arbeite, habe ich irgendwie das Gefühl, mir wird noch bewusster, wie dankbar ich eigentlich sein kann für die eigenen Umstände, die mir einfach so geschenkt wurden. Hier haben wir häufig auch zu tun mit, sag ich mal, Dingen, die in der Kindheit traumatische Erfahrungen passiert sind. Und jedes Mal, wenn ich wirklich nach Hause fahre, denke ich über mich selber nach. Hier lernt man ja auch viel über sich, über sein Verhalten, vielleicht auch die eigenen Triggerpunkte und da nochmal zu reflektieren und sagen, puh, was bringe ich eigentlich mit und wie viel davon ist mir eigentlich so geschenkt worden oder was ist einfach ohne mein eigenes Zutun auch tatsächlich einfach da. Und dafür bin ich wirklich auch jedes Mal dankbar.
Ja, das ist erlebe ich immer wieder, wenn ich hierher komme und denke, oh, heute tut mir dies weh oder jenes weh oder das ist nicht so gut gelaufen oder hätte besser sein können und ach, ist doch alles Mist. Ich denke, das hat jeder von uns mal. Und dann komme ich hier hin und nehme den Hörer ab und dann erzählt mir jemand seine Geschichte. Und dann denke ich, jo, so weh tut dir das da gar nicht. So schlimm war das heute Morgen gar nicht. Ich muss nicht aushalten, was dieserjenige, der mich da angerufen hat, aushalten muss. Und das relativiert mein eigenes und ich weiß dann wieder, wie gut ich es habe und wie tief Verzweiflung sein kann, wie groß Leid sein kann etc. Und dass ich das eben nicht habe. Und dann hilft mir das zu sagen, ja, mir geht's gut.
Manchmal habe ich das Gefühl, ich konnte nicht helfen, war aber da. Und dann wird mir wieder klar, dass auch dieses Dasein schon Hilfe ist.
Ja, dieses Dasein, das ist vor allen Dingen dieses Zuhören mit dem Herzen. Und dass ich vielleicht für einen Anrufenden, eine Anrufende etwas in einem Gefühl ausdrücken kann, ein Angebot mache, was das sein könnte. Und das ist häufig auch das, was das Interesse von Anrufenden trifft, dass sie da auch mit Recht niemanden erwarten, der eine therapeutische Hilfestellung gibt oder Ähnliches, sondern einfach dieses Zuhören, das Dasein, das Zeithaben. Das sind ja dann teilweise auch Gespräche, die eine Stunde lang dauern. Und da mache ich die Erfahrung, dass allein das Zuhören oder mein Zuhören den Anrufenden entlastet, freier macht. Manche Gespräche enden mit einem gemeinsamen Lachen oder Lächeln. Und dann merke ich, da passiert was, allein durch das Zuhören.
Ja, das war vor allem am Anfang so, dass ich dachte, so, jetzt ruft einer an, der sagt dir dein Problem und dann sagst du, wie er es löst und hast ihm ganz toll geholfen. Das geht aber natürlich nicht, weil es sind ja jetzt nicht Probleme wie, wo ist der nächste Bäcker oder wann fährt der nächste Bus oder sowas, sondern es sind wirklich tiefschürfende Problematiken im Leben, bei denen ich natürlich nicht helfen kann. Aber den Menschen hilft schon, dass ihnen jemand zugehört hat, dass sie wissen, ich bin nicht allein. Jemand hat Empathie für mich, jemand hat zur Kenntnis genommen, dass es mir nicht gut geht. Jemand hat sich Zeit für mich genommen, was sonst vielleicht auch keiner macht. Und jetzt hatte ich eine gute halbe oder dreiviertel Stunde am Telefon und jetzt kann ich vielleicht auch weitermachen und nochmal tief durchatmen. Hilfe in dem Sinne von praktischer Hilfe ist das nicht, aber es ist vielleicht Hilfe zum Durchhalten, zum Weitermachen oder einfach mal eine halbe Stunde ein gutes Gefühl haben und mal zu wissen, ja, jetzt kriege ich Zuwendung, jetzt kriege ich Wärme, jetzt ist einfach jemand da und ich bin nicht allein.
Genau, also in der Telefonseelsorge ist der Anteil, in dem man konkret weiterhelfen kann, der ist verhältnismäßig gering. Das kommt vor, dass man Leuten, dass man zusammen eine Idee entwickelt, wie es weitergehen kann jetzt in der Situation. Aber es ist ganz oft auch nur das, dass ich anhöre, dass wir hören, dass wir jemandem Gelegenheit geben, das auszudrücken, was das Herz und den Kopf beschäftigt.
Jeder Mensch, der anruft, ist es wert, dass wir uns die Zeit nehmen, zuzuhören.
Ja, das ist halt die christliche Grundüberzeugung, dass jeder Mensch gewollt ist, geliebt ist in der Welt, wie er ist. Und dass also auch Menschen, die Schwierigkeiten haben, trotzdem akzeptiert werden.
Das ist von meinem christlichen Grundverständnis her zu verstehen. Jeder Mensch, der auf dieser Erde geht, hat das Recht, gesehen zu werden. Und gesehen werden heißt, dass er auch, dass er mit mir ins Gespräch kommen kann. Dass ich ihn sehe, dass ich versuche, mich einzufühlen und dass weder Geschlecht noch Nationalität noch Konfession, irgendetwas von diesen Aspekten, die vielleicht einen Mensch auch ausmachen, dass das ein Hinderungsgrund sein könnte, nicht miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich bin offen für alles, was mir am Telefon gesagt wird.
Das sagt ja eigentlich schon alles. Jeder Mensch ist es wert, dass ich ihm zuhöre, weil jeder Mensch hat Bedeutung für mich, für andere Menschen. Und wenn er sonst niemanden findet, ja, dann bin ich eben da, also stellvertretend für die Telefonseelsorge. Und es ist niemand so unbedeutend, dass sein Kummer nicht wichtig ist, dass seine Bedürfnisse nicht wichtig sind. Und da wir alle gleich sind, wie ich finde, hat auch jeder den gleichen Anspruch auf die Zuwendung. Und wenn er sie woanders nicht bekommt, und dann ist es schön, wenn ich sie ihm geben kann und ihn wertschätzen kann.
Manche Menschen rufen an, weil sie nur mal etwas loswerden wollen. Und das kann ganz unterschiedlich sein, was sie loswerden wollen.
Ja, das stimmt. Das sind Bereiche, die unendlich sind, will ich mal sagen. Also Dinge, die ich in meinen Lebenswelten vielleicht nicht vorkommen. Dinge, die, wo man sagt, ach, das wäre jetzt für mich vielleicht gar nicht so wichtig, aber die gerade sehr wichtig in ihrem Leben sind. Das sind Dinge, die so unglaublich schrecklich sind, dass ich sie mir nie habe vorstellen können. Es kommen ja Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen, Altersgruppen, Religionen, Ländern, und ja, alle haben eins gemeinsam, sie sind Menschen, die Kummer haben. Und ich denke, dann ist es gut, wenn ein anderer Mensch dann da ist.
Vieles, was wir hören, wird zum ersten Mal erzählt. Und dann auch nur hier und sonst nie wieder.
Ja, manchmal gibt es ganz erstaunliche Gespräche, in denen man das Gefühl hat, da brennt jemand was auf dem Herzen, was er loswerden will, was er schon viele lange Zeit mit sich herumgetragen hat, was immer wieder von ihm gedanklich durchwälzt worden ist und was möglicherweise dann in diesem einen Telefongespräch, wenn der Draht auf welche Art auch immer stimmt, geäußert wird. Und was man dann spürt, ist Erleichterung. Auf der anderen Seite ist auch große Dankbarkeit, die geäußert wird. Schön, dass ich Ihnen das mal erzählen konnte. Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Und manchmal reicht das tatsächlich offensichtlich auch für den Anrufer, der dann sagt, das ist gut, dass mir das jetzt hier an diesem Ort gelungen ist. Und ich gucke jetzt mal weiter, was ich damit machen kann.
Manchmal fühle ich mich als Lückenbüßer.
Also mir kommt eine Situation vor Augen, als jemand angerufen hat, da sagte, also so der war in der Psychiatrie und die Kolleginnen und Kollegen haben Übergabe und keiner hat Zeit, sich um mich zu kümmern. Das fand ich eigentlich heftig. Und ich dachte, wie kann das sein, dass eine Übergabe, die irgendwie eine halbe Stunde dauert oder so, also niemand da ist für die Menschen, die da jetzt untergebracht sind. Da habe ich mich tatsächlich als Lückenbüßer gefühlt für etwas, wo ich dachte, nee, da sind wir jetzt so eigentlich nicht zuständig. Ansonsten fühle ich mich eigentlich praktisch nie als Lückenbüßerin, weil ich denke, das sind Menschen, die haben Lücken in ihrem Leben, also Lücken zum Beispiel, die nicht durch andere Beziehungen oder soziale Kontakte gefüllt werden können, warum auch immer. Und diese Lücke füllen wir für eine kurze Zeit, aber da gibt es nichts zu büßen.
Wie wichtig unsere Arbeit ist, erfahren wir auch oft durch die Dankbarkeit, die uns entgegengebracht wird.
Also ich glaube, wir übernehmen als Seelsorger da einfach für die Menschen, die anrufen, eine wichtige Instanz, dann hinzuhören, wenn vielleicht auch keiner mehr zuhört. und ja, im Leben einfach ja, ein offenes Ohr zu schenken, ist wichtig. Und das erfahren wir durch die Dankbarkeit, weil die Anrufenden, die spiegeln uns das zurück. Am Ende lachen wir zusammen, vielleicht. Vielleicht kriegst du auch noch ein Dankeschön oder nach einer Panikattacke wird dann schon zurückgespiegelt, ich bin jetzt wesentlich ruhiger oder so kann ich mich jetzt verabschieden. Wie gut du auch im Gespräch warst, kriegst du eigentlich sofort zurückgespiegelt. Und die Dankbarkeit, die sich da abzeichnet, ja, das ist einfach schön, die zu erfahren. Wir selber können uns ebenfalls dankbar schätzen für die Anrufenden, weil wir, ich finde, dadurch so viel noch mehr über uns selbst auch kennenlernen dürfen. War mir vorher gar nicht so bewusst, was das auch mit uns selber zu tun hat oder was das auch, sag ich mal, fürs Leben bedeutet. Denn im Grunde spiegeln uns die Anrufer ja schon, wo befinden wir uns in unserem eigenen Leben? Welche Reise haben wir noch vor uns? Und welchen Weg haben wir vielleicht selbst auch noch zu gehen? Was sind unsere Lernpunkte noch? Und ja, das ist, bedingt sich, glaube ich, gleichermaßen. Sonst würden wir nicht so viele Ehrenamtliche da auch haben oder finden, die das machen möchten. Und für mich ist das auf jeden Fall auch ein großer Punkt.
Die Dankbarkeit kommt oft schon im ersten Satz heraus, indem die Leute sagen, oh, ich habe schon so oft angerufen und es ist immer besetzt. Ich bin so froh, dass ich jemanden erreicht habe und mir geht es gerade so schlecht und ich brauche einfach jemanden, der mir zuhört, der für mich da ist. Und oftmals ist es auch so, dass im Nachhinein Menschen anrufen und nicht unbedingt den gleichen Telefonpartner wiederbekommen, aber doch auch zum Ausdruck bringen, wie dankbar sie sind, ja, dass sie überhaupt in der Nacht, ich bin Nachtschichtler, ich mache nur Nachtschichten, in dieser Nacht doch jemanden erreicht haben und dass es ihnen damit dann viel besser ging. Es bestätigt mir nochmal, dass mein Auftrag für diese Nacht eigentlich auch wieder mal erfüllt ist. Es gibt ja immer beides. Es gibt Menschen, die ja auch schimpfen, unzufrieden sind oder nicht da abgeholt werden, wo sie gerade stehen. Aber im Grunde habe ich in fast 30 Jahren sehr, sehr viel Dankbarkeit erfahren.
Wenn ich mit Menschen spreche, die bald sterben müssen, macht das auch mich traurig. Diese Menschen rufen oft an, weil sie noch etwas loswerden wollen und niemanden haben, dem sie es sagen können. Oder sie wollen absichtlich anonym noch etwas loswerden, bevor sie sterben.
Ja, also in dem Moment, wo ein Anrufer wirklich am Ende seines Lebens steht und möglicherweise vielleicht wirklich keinen anderen Menschen hat, mit dem er über seine Ängste oder Fragen noch sprechen kann, dann finde ich das schon sehr berührend. Aber ich glaube eben auch, also ich selber war Krebspatientin und es gab in der Erkrankung auch eine Phase, wo die Prognose sehr schlecht war. Und ich habe da erlebt, wie schwer es mir gefallen ist, mit Bezugspersonen über solche Ängste oder Fragen zu sprechen, weil ich einfach die Angst hatte, die noch mehr zu belasten. Und wenn ich damals CTS schon im Kopf gehabt hätte, hätte ich vielleicht dort angerufen. Und ich glaube, es hätte mir gut getan, manches mit jemandem zu besprechen, der wirklich neutral ist und den ich nicht mit meinen Sorgen oder Ängsten vielleicht noch mehr beunruhige oder trauriger mache.
Schwierig ist es, wenn betrunkene Menschen oder Menschen mit Psychosen anrufen. Da schaffe ich es oft nicht, in deren Welt vorzudringen.
Ja, genau. Das ist also gerade bei Psychosen, da merke ich halt einfach, dass ich da auch an meine Grenzen komme, weil ich halt keine Psychologin oder Psychiaterin bin und mir dann tatsächlich auch manchmal die Werkzeuge fehlen. Aber das versuchen wir natürlich auch mit Fortbildung auch ein bisschen hinzukriegen, darüber zu lernen, wie kann ich diesen Menschen gerecht werden? Also was brauchen die? Ich kann das natürlich auch fragen. Was brauchen sie jetzt eigentlich? Was kann ich für sie tun? Wenn Menschen betrunken sind, ich sag mal so, also so, dass sie kaum sprechen können oder dass ich sie kaum verstehen kann, dann sage ich das aber auch und bitte darum, dass sie dann vielleicht in einer Stunde oder zwei Stunden nochmal anrufen. Genau, das ist dann wirklich schwierig. Da komme ich an Grenzen, aber ich habe gelernt mit der Zeit, das den Anrufern dann auch zu sagen, aber nicht, dass ich sie ablehne, sondern dass das vielleicht gerade im Moment nicht so gut passt.
Ich erlebe immer wieder große Stimmungswechsel in den Telefonaten.
Das ist einfach eine Beschreibung, die trifft sehr vieles. Also das betrifft verschiedene Ebenen. Stimmungswechsel kann für mich heißen, von einem Gespräch, das sehr dramatisch, vielleicht mit Krise besetzt war, dann das nächste zu führen, wo es vielleicht um ein ganz leichtes Tagesproblem geht. Also ne, das sind Stimmungswechsel, die ich so empfange. Und im Rahmen eines einzelnen Gespräches kann es auch zu Stimmungswechseln kommen, ja. Manchmal ist das sehr schön, also wenn aus Traurigkeit vielleicht zum Schluss Erleichterung wird oder auch ein Lachen sich entwickelt. Es kann aber auch ein schwieriger Stimmungswechsel sein im Rahmen eines Gespräches vielleicht, dass mir das Gegenüber, also die Anruferin, der Anrufer, sehr unstabil entgegenkommt und vielleicht von ruhiger Mitteilung zu schnell zur Aggressivität wechselt. Also das sind so verschiedene Ebenen.
Ja, wenn das Telefon klingelt, dann weiß man immer nicht so richtig, was auf einen zukommt. Das ist immer so ein bisschen aufregend und oft beginnen dann die Telefonate mit etwas Schwerem, mit Leid, mit Einsamkeit, mit Depression. So ein bisschen der Gesprächseinstieg in so ein Telefonat. Und oftmals hat man das Gefühl, es ist wie eine Rechtfertigung seitens des Anrufenden, dass man mit ihnen sprechen darf. Aber oftmals, wenn man dann als Seelsorger gut zuhört und richtige Fragen stellt, dann kommt man so, wie man in Ostwestfalen sagt, so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen und dann verschwindet so dieses Eingangsproblem. Und das sind so diese typischen Stimmungsschwankungen. Also man hat dann das Gefühl, aus einer anfänglichen depressiven Stimmung kann dann vielleicht auch mal was zum Lachen kommen oder einfach nur ein Alltagsgedanke, was beschäftigt einen so abseits. Viele haben eben auch nicht die Möglichkeit, mit anderen Menschen zu sprechen, sondern da ist die Seelsorge wirklich der einzige Ankerpunkt im Leben. Und man hat auch manchmal das Gefühl, es ist so, ich mache relativ häufig gleiche Schichten von der Uhrzeit her und es rufen dann tatsächlich auch immer die gleichen Leute teilweise an. Das ist wie so ein Alltagsbegleiter zu einer gewissen Uhrzeit. Ne, jetzt habe ich gerade das Mittagessen gekocht, jetzt darf ich die Seelsorge anrufen und dann freuen sie sich immer, wenn sie durchkommen und erzählen dann eben auch mal über das, was gelungen ist am Tag. Ne, ich habe erfolgreich eingekauft, also auch so ein bisschen Lob und Anerkennung, dass sie eben so im Alltag nicht bekommen, weil sie ja keine Kontakte haben. Ja, und da sind wir eben für sie da. Und da ist es auch ganz egal, worüber wir sprechen. Wir sprechen über alles.
Also zum Beispiel, jemand ist ganz, ganz aufgeregt. Der hat irgendwas erlebt und muss das unbedingt erzählen. Im Supermarkt vielleicht irgendeine Ungerechtigkeit. Und ist sprudelt das alles raus und ist ganz aufgeregt und vielleicht auch wütend oder traurig oder beleidigt oder so. Und dann sprechen wir darüber und kommen vielleicht von diesem Erlebnis auf andere Erlebnisse. Und ich merke, dass dann so die Luft daraus geht, die Wut verraucht, die Aufregung weggeht. Und hinterher können wir vielleicht einen Spaß sogar darüber machen und haben es dann wieder ganz friedlich zusammen und die Stimmung wechselt. Oder Menschen rufen an, sind ganz angespannt, erzählen, dass sie beim Arzt waren, dass sie eine Diagnose bekommen haben. Und man merkt so diese Verkrampfung und dieses, und dann können sie plötzlich anfangen zu weinen im Laufe des Gespräches. Und da merkt man, es löst sich so ein Knoten. Es fließt was aus ihnen raus und sie sind ja vielleicht nicht getröstet, aber doch so ein bisschen von der Spannung ist weg. Oder jemand ist sehr, sehr, sehr traurig, weil er jemanden verloren hat. Und dann können wir die Trauer zusammen erleben. Und ich kann sagen, ja, ich verstehe sie, ich kenne das auch. Und dann ist die Trauer zwar immer noch da, aber vielleicht mit mehr Ruhe und mehr Gefühl, ja, ich bin nicht allein, andere erleben das auch. Und also da merkt man schon, dass sich die Stimmung ändert, die Anspannung geht vielleicht, es kommt ein Lachen dazu oder ja eben die Tränen, wie ich sagte. Das ist sehr oft zu beobachten.
Ich habe keine Angst, ich halte die Gespräche aus.
Also für mich schwer auszuhalten sind Anrufende, die von ganz massiven Gewalterfahrungen berichten, die sie in der Kindheit erlebt haben, die sie aber auch als Erwachsene oder in Paarbeziehungen erleben. Dann fällt es mir oft schwer, wenn Menschen anrufen mit ja in einer sehr extremen Situation, die im Pflegeheim leben, die in einem Bett liegen, die bettlägerig sind seit Jahren. Und da stelle ich mir dann schon vor, wie eng der Raum ist, in dem sie leben. Und es sind Gespräche mit Menschen, die beabsichtigen, sich zu suizidalisieren. Und da bin ich dann hellwach, weil es auf jedes Wort ankommt, was ich da sage. Es gibt Situationen, wo Menschen dann auch aufgrund vielleicht auf dem Hintergrund einer Suchterkrankung beleidigend werden am Telefon. Auch das erleben wir. Das ist nicht angenehm, aber auch da habe ich die Stärke zu sagen, dass ich das nicht möchte und dann auch ein Telefonat auch einmal abzubrechen, wenn ich merke, da werde ich nur beleidigt oder nur klein gemacht. Unangenehm wird es, wenn die Anrufenden so das Telefon nutzen als einen politischen Agitationsraum. Das erlebe ich häufig, dass da etwas eher aus der rechten Ecke kommt als aus der linken Ecke. Und ich versuche dann damit so umzugehen, dass ich dem Anrufenden, der Anrufenden eine Möglichkeit gebe, ja, was steckt dahinter? Was steckt dahinter, dass jemand sich so rassistisch äußert? Was steckt dahinter, wenn Menschen ein wirklich sehr komisches Frauenbild haben? Und in der Regel stecken da Gefühle hinter. Und die Gefühle kann ich ansprechen. Und den biografischen Hintergrund, weshalb vielleicht diese Gefühle da sind. Worauf ich mich nicht einlasse, sind politische Diskussionen, weil ich da denke, dass es da in unserer Gesellschaft vielerlei Möglichkeiten gibt, sich auszudrücken und dass die Telefonseelsorge vielleicht da nicht der passende Platz ist. Es geht ja nicht um eine politische Diskussion, sondern es geht um Seelsorge in vielleicht belastenden Situationen.
Ich habe keine Angst, wenn das Telefon klingelt. Ich habe keine Angst, dass ich denke, oh, ich kann das nicht. Weil wenn ich es denke, ich kann nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll, dann kann ich dem Anrufer das auch sagen. Und dann verstehen die Anrufer das auch, weil manche Situationen machen einfach sprachlos. Aber ich habe keine Angst, das Leid der Menschen anzuhören. Weil ich muss es nur für eine halbe, dreiviertel, eine Stunde aushalten. Und die Menschen müssen es immer aushalten. Und dann kann ich das gut schaffen, das auch für diese Zeit mitzutragen. Und deshalb habe ich keine Angst davor, wer mit welchem Problem anruft. Ich denke, dass ich dem gewachsen bin. Und wenn es mich traurig macht, wenn es mich mitnimmt, ich habe hinterher Supervision, ich kann darüber sprechen. Und ich finde es wichtiger zu sagen, ich kann die Menschen dann in der Zeit ein bisschen begleiten und nehme mich selber zurück und meine Gefühle, meine Bedrückung oder meine Traurigkeit und so weiter. Aber ich habe keine Angst, ich muss keine Angst vor den Gesprächen haben und vor den Menschen und vor deren Leid.
Soweit bis hierhin. In der nächsten Folge, der vorerst letzten Folge dieser Podcast-Reihe, geht es dann um Telefonate, die man nie vergisst, in denen es ganz besondere Momente gibt und um Telefonate, in denen sogar gelacht wird. Also abonnieren Sie diese Podcast-Reihe, um weitere Einblicke in die Arbeit der Telefonseelsorge nicht zu verpassen. Wenn Sie Fragen rund um das Thema Telefonseelsorge haben, schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff Podcast an info@telefonseelsorge-bielefeld.de. Wir werden versuchen, Ihre Fragen in der letzten Folge dieser Podcast-Reihe zu beantworten. Weitere Informationen zur Telefonseelsorge Bielefeld OWL und die Möglichkeit zu spenden finden Sie im Internet unter www.telefonseelsorge-bielefeld.de. Hier können Sie sich auch informieren, wenn Sie Interesse haben, sich ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge zu engagieren. Dafür muss man nicht Mitglied einer Kirche sein. Und wenn Sie selbst in einer Krisensituation sind, scheuen Sie sich nicht anzurufen. 0800 111 0111. Denn genau dafür ist die Telefonseelsorge da. Die Statements wurden vorgelesen von Andrea Salz und Uwe Mogert-Salz. Mein Name ist Tobias Nehls. Die Podcast-Reihe Alle mal herhören, alle mal herzhören, 50 Jahre Telefonseelsorge Bielefeld-Ostwestfalen-Lippe, ist eine Produktion des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld.